BR Heimat. Habe die Ehre.
Und heute beginnen wir die Sendung mit einem Zitat von Friedrich Schiller. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Diesen Spruch haben Sie alle schon mal gehört und sehr oft in Verbindung mit einem Musikinstrument. Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder Ihre Kinder oder Ihre Enkel, dann sind Sie in unserer heutigen Sendung genau richtig. Weil heute geht's darum, was passiert eigentlich beim Üben im Gehirn? Warum ist es so wichtig und wie übt man eigentlich richtig, sodass es möglichst viel bringt? Zu Gast ist heute der Musiklehrer und Lehrer für Alexandertechnik Hans Schmuck von der Musikschule in Grassau in Oberbayern. Mit seinem Unterrichtskonzept Hashtag 326 unterrichtet er Schüler, Kammermusikensembles, Musikkapellen und auch Dirigenten. Wir kennen uns schon länger, deshalb sind wir per Du. Grüß dich, servus Hans, schön, dass du da bist.
Habe die Ehre, Andal.
Heute haben wir wieder ein spannendes Thema, es geht nämlich um Musikunterricht. Wir haben ja selbst, viele von uns haben selbst Erfahrungen gemacht mit Musikunterricht. Die einen schwärmen ihr Leben lang von ihrem Musiklehrer oder von ihrer Musiklehrerin. Andere wiederum denken ihr Leben lang mit Grausen zurück an die Zeit, in der sie Klavier, Flöte oder Zither gelernt haben oder stundenlang üben mussten, so lang bis ihnen der Spaß restlos vergangen ist. Wir wollen heute erfahren, wie es funktioniert mit dem Musikinstrument. Unser heutiger Gast ist ein moderner Musikpädagoge. Er unterrichtet Blechblasinstrumente an der Musikschule in Grassau im oberbayerischen Landkreis Traunstein. Und regelmäßig räumen seine Schülerinnen und Schüler erste Preise ab beim Wettbewerb Jugend musiziert. Und regelmäßig schaffen es Schülerinnen und Schüler bis zum Bundeswettbewerb. Lieber Hans, wir duzen uns. Schön, dass du da bist. Welche Instrumente unterrichtest du in Grassau?
Ja, grüß dich nochmal. Also an der Musikschule in Grassau unterrichte ich eigentlich alle Blechblasinstrumente, von ganz tief, von der Tuba bis auf zur Trompeten. Des Weiteren mache ich die Gehörbildung und die Musiktheorie. Es gibt ja seit ein paar Jahrzehnten auch im Musikschulbereich das freiwillige Leistungsabzeichen. Und das habe ich an der Schule aufgebaut bei uns, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, das hat es bei mir damals nicht gegeben, wie ich zum Studieren gegangen bin. Und es war eigentlich klar, die Leute, die aus Grassau kommen, die können eigentlich ganz gut blasen, aber musiktheoretisch und gehörbildungsmäßig sind es richtige Pfeifen. Und das habe ich mir dann als Ziel gesetzt, dass wir diesen Bereich auch aufbauen und der floriert mittlerweile sehr gut.
Denn auch diese Leistungsabzeichen gibt es ja auch bei der Blasmusik, D1, D2, D3, also Bronze, Silber, Gold.
Ganz genau.
Und da muss man bei Harmonielehre, Musiktheorie und Gehörbildung schon einiges kennen.
Ganz genau. Also der Musikbund war da, der Vorreiter hat da die ganze Basisarbeit gemacht und die Musikschulen haben das übernommen. Und was die Theorie und Gehörbildung betrifft, sind wir da sehr gleich, was das Ganze betrifft. Und es ist ein super Einstieg mit dem Junior 1, 2 und das geht eben bis zum goldenen Leistungsabzeichen. Und das, was man da kennen muss, das ist nicht von schlechten Eltern. Also da kann man sich wirklich auf eine Aufnahmeprüfung auch richtig gut vorbereiten. Gell? Also da ist schon richtig was gefragt.
Wie viele Schüler, Schülerinnen und Schüler unterrichtest du?
Also in einer Woche habe ich jetzt ungefähr 45 Schüler.
In welchem Alter sind die?
Die sind von 7 bis, jetzt muss ich überlegen, die ist aktuell 65.
Du hast Posaune studiert in München und bist neben deiner Arbeit als Musiklehrer auch Musiker. Also du spielst da.
Ganz genau.
Wo bist du unterwegs?
Also natürlich bin ich im Grassauer Blechbläserensemble in alle Besetzungen groß, Posaunenquartett, Blechbläserquartett, Sextett. Da bin ich schon sehr lang dabei, das ist eine lange Ensemble-Tradition bei uns an der Schule. Dann habe ich ein Jazz-Trio, Titanic heißt das, mit Akkordeon und Gesang. Und dann habe ich mit meinem Freund Stefan Fusi da ein Duo, das war mal ein Duo, wo wir im Chiemgau Almfestival spielen, das ist eine richtige Gaudi. Und im Barockorchester La Banda spiele ich regelmäßig mit.
Darüber hinaus, also es ist eigentlich schon ziemlich viel, was du machst, aber darüber hinaus machst du Coaching für Musikkapellen, für Dirigenten, zum Beispiel auch für den Salzburger Blasmusikverband. Was machst du da?
Also da ist es so, die haben ja ein super Ausbildungssystem über 3 Jahre, wo die Leute wahnsinnig viel an allen Fronten, was ein Dirigent braucht, lernt. Und ich bringe durch die Alexandertechnik nur was hinzu, wo die Leute Selbstreflexion lernen, wo sie einen guten Umgang mit sich selbst lernen und wo sie lernen, mit einer Kraft so umzugehen, dass sie vorn gut stehen und bestehen können. Gell? Weil es ist ja eine ganz schöne Aufgabe, vor 50 bis 70 Leuten da jede Woche neben einem Beruf das Ganze zu wuppen und dann auch Konzerte zu dirigieren und den ganzen Jahres Zyklus so durchzustehen, auch krafttechnisch.
Mhm. Da werden wir noch ausführlich drüber reden, über die Alexander-Technik, und du hast das Unterrichtskonzept Hashtag 326 entwickelt. Was heißt Hashtag 326?
Das ist auf Neudeutsch Hashtag 326. Ich wollte es natürlich ein bisschen catchy machen, so, gell, dass die Leute sagen, was heißt denn das? Weil die Frage ist wichtig. Ja. 326 ist die Rechnung 365 minus 39. Mhm. Und 39 sind die Unterrichtswochen, 39 oder 40 Wochen, je nach Schuljahr, was die Kinder Unterricht in der Musikschule haben. Mhm. Das heißt, die kommen im besten Fall der Fälle 39 Mal in Musikunterricht, wenn jetzt der Schüler nicht krank ist oder der Lehrer. Und die restlichen 326 Tage sind die daheim.
Hallo.
Allein.
Mit dem Instrument.
Mit dem Instrument. Also das ist ja eine große Herausforderung. Und dann geht es ja eigentlich darum, was bringe ich denen in der halben Stunde bei, was sie daheim hernehmen können, dass sie wirklich weiterkommen und dass sie Eigenwirksamkeit entdecken und dass sie diese Zeit, die ja viel mehr ist, die 326 Tage als die 39, dass sie da vom Fleck kommen und da ist das Potenzial für guten Musikunterricht. Nicht im Unterricht, sondern daheim.
Mhm. Sehr spannend, aber über das werden wir noch reden. Das Konzept ist erfolgreich, denn regelmäßig von Schülerinnen und Schülern von dir zum Bundeswettbewerb von Jugend musiziert. Der ist ja jetzt dann auch bald wieder. Da spielen die Besten aus ganz Deutschland vor, Kinder und Jugendliche. Mhm. Wie qualifizieren die eigentlich? Müssen sie vorspielen oder gibt es da verschiedene Stufen?
Also es ist natürlich so, das geht über die drei Ebenen, Regionalwettbewerb, Landeswettbewerb und Bundeswettbewerb. Und zum Regionalwettbewerb kann sich prinzipiell mal jeder anmelden, der die Kriterien erfüllt, also der je nach Altersstufe ein bestimmtes Programm bewältigen kann und das halt gut durchkriegt. Und das liegt ja auch in der Aufgabe vom Lehrer, dass er das einschätzen kann, wer hat denn die Einstellung dazu, das Mindsetting, wenn man auf Neudeutsch sagt, und wer hat es im Kreuz, dass er das auch aushält. Weil das ist ein ganz schöner Weg, da wo der Täler dabei sind. Und je nachdem rede ich halt dann mit den Leuten oder die kommen von selber auf mich zu. Und dann macht man sich ein Konzept ein Jahr vorher. Was machen wir, was spielt man und wie kommen wir da hin zu dem Ziel?
Mhm. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Mit diesem Zitat hat die heutige Sendung begonnen. Und das Üben spielt natürlich bei der Musik eine große Rolle. Aber man sagt schon auch, das Talent ist auch ganz wichtig. Die beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert vorspielen, die sind richtig gut. Die spielen mit 12 oder 13 Jahren so gut, dass man es fast nicht glauben kann. Und meine Frage an dich, lieber Hans, wie groß ist die Rolle des Talents und wie groß ist die Rolle des Übens?
Also, erst einmal muss man erst einmal definieren, was Talent ist, gell?
Ja.
Und also ich definiere Talent nicht so, dass ich sage, jemand, der sich sehr leicht tut, ist sehr talentiert. Weil eigentlich sind die Kinder, denen ich am Anfang alles zufliegt sozusagen, das sind eigentlich die Benachteiligten.
Ja.
Weil es ist ja so, tatsächlich, die Erfahrung habe ich oft gemacht, die Kinder, die am Anfang eine ganz große Entwicklungskurve machen, wo ihnen alles zufliegt am Anfang, im Klassenmusizieren oder sonst, die kommen irgendwann, wenn sie so gut werden, an der Wand, wo sie auf einmal sich was erarbeiten müssen. Und das ist total hart dann für die. Und ich bereite sie schon immer darauf vor, dass es kommen wird. Weil die dann erstmal Strategien entwickeln müssen. Wie ist es, wenn ich eine Hürde habe, die man wirklich erarbeiten muss, die man einfach nicht zufliegt? Das sind die von Anfang an kontinuierlich das Arbeiten lernen, deren sie da leichter. Aber ich würde sagen, 20% ist Veranlagung, so sage ich es, und 80% ist Arbeit, tatsächlich.
Tatsächlich?
Ja.
80%?
Ja.
Ist der Fleiß?
Ganz sicher. Mhm. Und ich glaube, das Schlechteste, was man ein Kind in der Grundschule, das zum Musikunterricht kommt, sagen kann, war, du bist super talentiert. Weil dann kommt ein großer Haken dahinter und sagt, passt schon, weil ich bin ja talentiert, ich brauche nichts mehr dafür.
Die Frage, die sich viele Eltern stellen, vor allem auch, wie bringt man Kinder und Jugendliche dazu, dass sie fleißig sind, dass sie üben? Da gehört ja auch dazu, dass man kontinuierlich einfach was tut.
Ja, ist tatsächlich so, ja. Und jetzt ist ja wieder die Schnupperzeit, da kommen Kinder zum Ausprobieren, um sich fürs nächste Schuljahr anzumelden. Und da sind die Eltern auch dabei. Und ich sage eigentlich immer, ich sage dann zu den Eltern, und ihr wisst schon, auf was ihr euch einlasst. Dann sagen die, ja, wieso wir? Ja, also, weil es ist ja völlig klar, dass die Eltern eine ganz entscheidende Rolle in dem Prozess spielen. Also, ich sage immer, ihr könnt davon ausgehen, ein Kind in der Grundschule übt nicht von allein. Keins. Kein Kind übt von allein. Ich habe jetzt in den 25 Jahren, wo ich unterrichte, ein Kind gehabt, das von allein übt. Und das war, also ich habe mal so Nachtzeit, ich habe ungefähr 450 Schüler gehabt. Es war ein einziger, wo mir die Mutter auf Nacht um 11 Uhr auf WhatsApp geredet hat und gesagt hat, du, der Kilian, der hört nicht zum Spielen auf, ich muss ihm die Posaunen wegnehmen, weil wir wollen einfach mal ins Bett gehen. Aber das ist die absolute Ausnahme. Und bei den anderen ist es einfach so, dass die Eltern und die Zusammenarbeit mit den Eltern da ganz, ganz entscheidend ist. Der andere Faktor ist, dass ich als Lehrer natürlich sehr gut lenken kann, welche Aufgaben ich am Kind gebe, wie niedrigschwellig die sind und wie schwer oder wie leicht es ist, dass sie in jeder Sekunde des Übens oder auch im Unterricht immer ganz kleine Mini-Erfolge feiern, dass sie merken, es wird was besser. Und wenn sie die Erfahrung haben, dann haben sie eigentlich im besten Sinne das, was im Zockbereich, es gibt ja diese Videospiele und so weiter, wo sie auch ganz schnell Erfahrungen machen, wo sie Erfolge haben, deswegen ist das ja so süchtig machend. Das kann man für einen Musikunterricht auch hernehmen, indem er eine Aufgabe gibt, die sie schnell und gut erledigen. Und wenn man dort bleibt und die Kinder begleitet, dann wird es auch niedrigschwelliger und leichter mit dem Üben.
Sehr interessant. Und trotzdem gibt es dann Höhen und es gibt Tiefen.
Und genau,
ja. Also im Wechsel.
Ja. Also die sind immer dabei und die sind immer vorprogrammiert, dass sowas kommt. Und da ist halt wichtig, dass man den Kontakt zu den Eltern hat. Also mit ganz vielen Eltern habe ich sehr viel Kontakt und schreibe und telefoniere mit ihnen unter der Woche. Und wo das funktioniert, weiß ich halt auch, was im Umfeld passiert, ob in der Familie was im Umbruch ist, ob es in der Schule gerade schwer ist und so weiter. Und dann kann ich dementsprechend Rücksicht auf das Ganze nehmen und das auch so kanalisieren, dass ich die Aufgaben schwächer mache. Oder es gibt Eltern, die sagen, du, der ist total unterfordert. Dem wird es langweilig. Das kann auch ein Grund sein, warum Kinder dann Tiefe haben. Und so weiter, genau.
Welche Rolle spielt beim Musikunterricht, dass man Ziele setzt?
Das finde ich ziemlich entscheidend. Also am Ende vom Schuljahr, so im Juli, mache ich immer eine Stunde, wo ich mit den Schülern sage, ja, was soll im nächsten Schuljahr passieren. Und dann lasse ich auch einen Aufsatz schreiben. Und zwar, jeder schreibt einen Aufsatz, wo drin steht, was er im nächsten Jahr erreichen möchte. Und das kann ganz viel sein. Das kann sein, ich möchte diesen die Stücke im Vorspielabend spielen oder ich möchte Junior 1 Abzeichen machen. Der andere sagt, ich möchte einfach gerne in den Unterricht kommen. Und die dritte sagt, ich möchte Horn studieren, zum Beispiel. Also es sind sehr unterschiedlich die Ziele, aber die setzen sie selber und sie schreiben auch immer dazu, wie sie glauben, das Ziel zu erreichen. Also was ich möchte, ist, dass sie da eigenwirksam eine Strategie entwickeln und da helfe ich ihnen dabei. Dann, wie man die Strategie verfeinern kann. Und jetzt mal in der Woche, wenn ich mich auf den Unterricht vorbereite, schaue ich immer dieses Ziel, dieses Handgeschriebene, das ist wichtig, an und schaue, was möchte der oder die Schülerin in dem Jahr erreichen und dementsprechend baue ich den Unterricht auf. Und dann kann ich es auch ganz einfach an der Hand nehmen und sage, das Ziel ist ja nach wie vor, du möchtest das 7. Leistungsabzeichen machen, oder? Ja, genau, okay. Dann schaut es aus mit den Tonleitern, ja, passt und so weiter und die Stücke und so weiter. Und dann kann ich es darauf hinführen, was sie selber entschieden haben.
Das habe ich noch nie gehört, dass ein Musiklehrer von seinen Schülern verlangt, dass sie einen Aufsatz schreiben über ihre Ziele. Aber das funktioniert.
Das funktioniert, ja. Ja. Also klar, also, weil sie müssen sich ja dann Gedanken machen, wo möchte ich eigentlich hin.
Sie müssen sich wirklich bewusst machen.
Ganz genau. Weil von dem, was ich, also sagen wir, für mich ist im Unterricht total wichtig, dass Entwicklung passiert. Ich versuche es zu vermeiden, die Schüler untereinander zu vergleichen, weil jeder hat einen ganz anderen Stand, jeder hat einen ganz anderen Background, jeder hat ganz andere Ziele. Aber was für mich wichtig ist im Unterricht, ist, dass sie die Leute entwickeln. Dass sie mit dem, was sie verfolgen, besser werden. Von A nach B kommen. Das ist für einen Unterricht entscheidend, dass man kein Übersitting macht, sozusagen. Mhm. Einmal in der Woche eine Betreuung am Nachmittag. Mhm.
Und dann, wenn die Leistung steigt und wenn sie es selber merken, du hast es vorher gesagt, dann kommt auch der Spaß.
Der Spaß ist immer da, wenn ich Erfolg habe mit was. Gell? Mhm. Wenn ich besser wäre. Ganz viel Spaß entsteht auch dadurch, wenn ich mit anderen zusammenspiele. Und da sind natürlich die Blechblasinstrumente voll dafür prädestiniert. Und also unsere Notenschränke sind voll mit Literatur dafür, weil wir ja 45 Jahre Ensemble-Erfahrung haben. Mhm. Und das schießt die Leute unglaublich nach vorn, weil sie ein ganz anderes Commitment haben, wenn sie in der Gruppe spielen. Ja, also, und da kommen ganz tolle Sachen dabei raus.
Nochmal nachgefragt zum Thema Ziele setzen. Wenn man ein Ziel zu hoch setzt, dann geht es eigentlich in die falsche Richtung. oder? Wie wichtig ist es, dass das Ziel erreichbar ist?
Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass das Ziel erreichbar ist, und das kann ja ich abschätzen.
Genau.
Also wenn jetzt eine Hornistin, die sich aufs D1 vorbereitet, ein Mozart-Hornkonzert spielen möchte, dann sage ich, ja, das ist schön, dass du das möchtest, aber es ist nur zu früher. Mhm. Es ist eindeutig zu früher. Du musst einfach warten, das können wir uns gerne als Ziel setzen, aber in 4 Jahren. Und dann, dafür musst du das und das und das da, dass du da hinkommst, dass du die Skills dafür hast, dass du die Kraft dafür hast und das musikalische Können. Und es gibt aber Leute, die die Ziele, die sie tatsächlich auch unterschätzen. Und denen sage ich dann, du, das ist total gut, dass du das so machst, aber ich glaube, dass du da mehr drauf hast.
Da sind wir beim Thema die Komfortzone verlassen und Grenzen überschreiten. Da bist du der Fachmann dafür. Du warst ja auf einem 8000er. Und über das Thema, für das nehmen wir uns jetzt gleich Zeit. Gerade haben wir darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass man im Musikunterricht ganz klare Ziele formuliert. Weil zu hohe Ziele können zum Scheitern führen und zu niedrige Ziele, hat der Hans Schmuck gerade gesagt, die können die Schülerinnen und Schüler unterfordern, und dann ist der Fortschritt auch überschaubar oder zu wenig eigentlich. Es war noch viel mehr drin. Und damit man vorwärts kommt, muss man unter anderem, sagst du immer, Hans, die Komfortzone verlassen. Und dieses Komfortzone verlassen gibt es ja in andere Bereiche im Leben. Du bist ja ein Sportler, relativ oder ziemlich intensiv, Rennradfahrer, Gleitschirmflieger und Extrembergsteiger. Du warst auf einem 8000er. Mhm. Auf welchem 8000er warst du?
Auf dem Giulio war ich, der ist direkt vis-à-vis vom Mount Everest, so wie Hochplatten, schauen wir da um, hat 8206 Meter.
Ist ja fast das Gleiche.
Vom Abschauen schon, ja.
Und du bist dann aufgekommen, was ja schon eine Wahnsinnsleistung ist, und hast dann da oben mit der Posaune, mit einer Plastikposaune, die Bayern-Hymne gespielt.
Ganz genau. Ja, das ist aufgrund von der Wetten entstanden mit dem Team Wolfi, weil wir haben uns vorbereitet, ich habe da 3 Jahre darauf trainiert, da sind wir die Watzmann-Ostwand auf, und dann, wenn wir am Südgipfel geguckt sind, mit den Spezien vom Ensemble, hat der Wolfi gesagt, der war am nächsten auf deinen 8000 dabei, da kannst du nicht einmal eine Weißaber spielen. Dann habe ich gesagt, na, müssen wir gleich ein Wetten daraus machen. Dann habe ich gesagt, wetten wir um Abendessen und einen Kasten Bier. Und dann habe ich es halt dabei gehabt. Mhm. Weil wir haben danach tatsächlich in Wasserburg CD-Aufnahmen gehabt. Und ich habe in der Zeit, 7 Wochen waren wir da drüben, habe ich auch geübt. Und habe die Person dabei gehabt. Und ich hätte aber nicht gedacht, dass ich die da mit aufzahre, weil das ist ja total Baller. Mhm. Andere werden sich die Zahnbürstel abfeilen, damit sie 10 Gramm weniger dabei haben. Der feilscht um jedes Gramm. Und ich habe das Ding damit aufgeschleppt. Aber dann war es so, dann haben wir ins Lager 1, habe ich einfach mal das Mundstück mitgenommen und habe da mal versucht, Töne auszubringen, ist wunderbar gegangen und so weiter. Und dann habe ich irgendwie einen guten Run gehabt. Mhm. Dann habe ich es halt mit eingepackt, habe es mit aufgenommen am Gipfel.
Wahnsinn, wie ist das da oben? Da ist ja die Luft sehr dünn.
Im wahrsten Sinne des Wortes ist die Luft sehr dünn, ja. Also wir sind ja tatsächlich ohne Sauerstoffunterstützung aufgegangen, und man merkt schon, dass das Hirnkastel oberhalb von 8000 Meter wirklich, also auf einem sehr reduzierten Modus läuft. Also ich habe Bergwiesen gesehen, ich habe mit Leuten diskutiert, die nicht da waren, ich habe mir Buttermilch bestellt an der Alm, die nicht da war. Also das Hirn hat wirklich ausgesetzt, muss ich sagen.
Wahnsinn. Mhm. Und wie ist das von der körperlichen Verfassung dann?
Ganz ehrlich, das Aufgehen war zwar, also du bist sehr langsam da oben, also was die Höhenmeter betrifft, aber das Aufgehen war unglaublich leicht im Gegensatz zum Obergehen. Hätte ich nie geglaubt, weil ich habe so viel Bücher darüber gelesen, und da hast du der Abstieg ist das Schwierigste, und ich habe alle 8000er Bücher gelesen, die es halt so gegeben vom Kracker, vom Reinhard Messner und so weiter, aber das Obergehen fand ich viel, viel, viel zacher als das Aufgehen.
Warum?
Irgendwie ist das Ziel dann erreicht, gell? Du warst oben, hast den Gipfel gesehen, hast den Everest gesehen, denkst dir, yeah, super cool. Und beim Abi merkst du eigentlich erst, wie erschöpft ich bin. Aha. Also das war dann schon eine ganz andere Baustelle. Mhm.
Mhm. Es gibt ein Video, wo du Posaune spielst. Am Everest, du hast nämlich auch noch eine Kamera mit aufgenommen.
War nicht der Everest, der Giulio, gell?
Ah, nein, nicht Everest, Entschuldigung. Genau. Du hast eine Kamera dabei gehabt.
Ja, genau.
Und hast dich selber gefilmt, wie du spielst.
Ja, genau.
Das ist unglaublich. Genau. Das war lange Zeit im YouTube. Ich habe es jetzt diesmal nicht gefunden, aber vielleicht stellst du es mal wieder rein.
Ja, mach ich, ja.
Mhm. Genau. Mhm. Ist wirklich sehenswert. wenn man sowas macht, sowas Extremes, dass man sich jahrelang auf eine Expedition vorbereitet und dann wirklich diesen Weg geht, diesen sehr, sehr schweren Weg, dann verlässt man extrem die Komfortzone.
Ja.
Und wenn man überhaupt Sport macht und trainiert, so wie es du magst, muss man auch die Komfortzone verlassen.
Ja, andauernd, ja.
Andauernd. Und welche Parallelen ziehst du da zur Musik?
Ich würde eigentlich sagen, dass der Grund oder so meine beste Fähigkeit als Lehrer ist, dass ich Leute dabei helfen kann, ihre Ziele dadurch zu erreichen, dass sie die Komfortzone verlassen. Und ich kann das nur authentisch sagen, wenn ich das selber auch immer mache. Und ich weiß, wie es ist, und es ist ja nicht immer Zuckerschlecken. Und das auszuhalten, wenn es mal einfach nicht so schön ist, wenn es mal ungemütlich ist, wenn einem die Haxen weht an meinem Rennradl fahren, wenn du verzweifelst irgendwo bei einer Expedition und so weiter. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, dass du auch diese Gefühlswelt und dass du das mitkriegst, wie sich die Schüler fühlen, wenn sie in so einem Loch drin sind. Und das kann ich nur authentisch sagen, wenn ich mich selber immer exponiere. Mhm. Und ich finde auch, dass das, wenn ich in der, außerhalb von der Komfortzone mir Sachen erarbeite und das schaffe, oder beim Gleitschirmfliegen, wenn ich mich traue, das zu machen und mir meine Ängste zu stellen, da habe ich ein ganz anderes Lebensgefühl danach. Das fühlt sich einfach richtig gut an, wenn ich mir das da erarbeitet habe.
Das tägliche Üben ist unser nächstes Thema. Davon können ja viele Eltern ein Lied singen und natürlich auch viele Erwachsene, die selber ein Instrument spielen, weil das tägliche Üben, das ist nicht immer so einfach, dass man das in den Alltag integriert.
Ja.
Meistens, oftmals schiebt man es raus. Oftmals kann man den inneren Schweinehund nicht bezwingen. Welche Strategien gibt es, dass man sagt, ich übe täglich? Ganz egal, was ist.
Also prinzipiell ist es mal gut, dass man sich im Klaren darüber wehrt, dass es nicht über Motivation prinzipiell läuft. Weil Motivation ist ein Muskel, der manchmal stark und manchmal schwach ist, sondern das Üben eher über Gewohnheiten läuft. Also das ist mal das Erste, weil du fragst ja auch noch, wenn du ins Bett gehst, fragst du ja auch nicht, ob du Zähne putzen tust oder nicht, weil du tust das einfach, weil dir sonst die Zähne fallen. Und beim Üben ist es so, wenn du da im sehr jungen Alter schon eine Gewohnheit entwickelst, das heißt zum Beispiel einen gewissen Zeitpunkt am Tag, wo es halt für dich gerade passt, dass du einen Wochenplan hast, wo du weißt, da und da ist das Üben für mich dabei, das macht schon mal leichter. Und dass das Üben auch nicht was ist, was zum Diskutieren ist. Der zweite Punkt fürs Üben ist, dass es nicht darum geht, möglichst sehr lange zum Üben, sondern dass das Ziel vom Üben ist, dass ich sehr schnell lerne, Erfolge zu haben beim Üben und dass ich mäßig und regelmäßig übe. Also die 5-Minuten-Einheiten in der ganzen Woche werden unterschätzt, im Gegensatz zu den 3-Stunden-Einheiten, die massiv überschätzt werden.
Ja. Also lieber jeden Tag 5 Minuten, als am Wochenende, wenn man Zeit hat, 3 Stunden.
Würde ich tatsächlich so unterschreiben, ja, tatsächlich. Weil mit diesem einmal am Tag Instrument auspacken ja Identifikation einhergeht, wo man sagt, ich bin Musiker, ich bin Musikerin und ich kümmere mich drum. Und da wächst ganz viel hin, weil in der Zeit dazwischen, wo ich nicht übe, arbeitet es ja in mir weiter.
Da werden wir auch noch drüber sprechen, was das Gehirn eigentlich macht beim Üben, beziehungsweise auch beim Nichtüben, dass das ja weiterarbeitet.
Genau.
Am Gelernten. Zuvor noch zurück zum Thema nochmal, also Tagesroutinen, also Zähneputzen ist ja eine Tagesroutine.
Ja.
Von ganz vielen Leuten.
Ja, aber am Anfang muss man das mit den Kindern ja diskutieren.
Muss man es diskutieren, okay, und üben.
Das wissen wir beide, ja.
Ja, ja. Das kostet Kraft und Nerven, aber irgendwann geht's.
Ja.
Und beim Instrument üben sollte man es genauso machen, dass man sich quasi ins Leben einbaut wie eine Tagesroutine.
Ja, ganz genau.
Die man einfach macht.
Ganz genau. Und also was das Üben vom Spulen unterscheidet, das ist das beim Spulen spule ich ein Stück durch und beim Üben brich ich es in Einzelteile runter. Und ich versuche meine Schüler beizubringen, dass sie halt Werkzeuge kriegen und Mittel, dass sie das selbstständig lernen. Wenn ich ihnen zum Beispiel ein Sticki hinlege, frage ich sie regelmäßig, wie packst du jetzt das Sticki um? Und dann sage ich, was ist das Erste, was du machst? Der erste Punkt ist zum Beispiel immer, dass sie erst die Rhythmik klären. Also, dass sie im Klaren sind, wie läuft der Rhythmus, weil das ist die Schiene, auf was ein Musikstück funktioniert. Da gibt es verschiedene Übungen dazu und dann lernen sie erstmal zählen und klatschen, sodass sie einfach, dass sie das Hirn mit der Rhythmik nicht mehr beschäftigt ist, sondern dass die funktioniert. Das zweite ist die Melodie in der Hierarchie und auch die technischen Sachen greifen oder ziehen bei der Posaune. Und das übe ich mit Ernie sehr. Also sehr genau, wie sie das üben, auch in welchem Algorithmus, dass sie das üben, wie sie das machen. Sie kennen es dann schon. Und es ist ganz oft so, zum Beispiel zum Leo sage ich, und findest du spannend, was wir gerade machen? Sagt er, nein. Dann sage ich, Aber erkennst du einen Sinn drin? Sagt er, ja, weil ich weiß, wenn ich das jetzt mache, dann geht es nachher auf jeden Fall besser. Und deswegen mache ich es auch. Und ich sage, siehst du, du musst das nicht unbedingt spannend finden, aber du findest es schön, wenn du das Stück in 2 Minuten kannst. Mhm. Genau.
Jetzt ist aber doch so, und das kennen viele, die Instrument spielen, da sitzt man am Klavier oder an der Zither oder an der Trompete, man übt was, es funktioniert nicht, dann spielt man die Stelle nochmal, es funktioniert wieder nicht. Und irgendwann merkt man, dass man nebenbei was anders denkt, dass man vielleicht noch zum Einkaufen muss oder dass die Kinder heimkommen oder an die Arbeit oder sonst irgendwas. Und irgendwann spürt man es dann nochmal die Stelle und dann geht es überhaupt nicht mehr, dann wird es noch schlechter, weil wir nicht ganz bei der Sache sind. Kennst du sowas?
Ja, natürlich. Logisch. Und es ist auch nicht jeder Tag gleich. Gell? Und es gibt Tage, wo mich einfach andere Sachen beschäftigen, die damit einfunken. Und ich glaube, dass wir den Fokus 100% aufs Üben legen, das geht halt einfach wirklich nicht immer. Aber wie gesagt, mäßig und regelmäßig und auch mäßig, sage ich mal, im Fokus. Also es ist schon wahnsinnig viel gewonnen, wenn die Leute einfach regelmäßig trainieren. Das ist schon mal das Erste, dass der Schüler überhaupt übt. Die Qualität von dem, wenn er übt, macht dann nur mal aus, wie groß der Schritt ist, den er macht. Und sagen wir, wenn die Leute positiv motiviert sind, dann fällt es ihnen auch viel leichter, dass sie vorankommen. Und da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den Umfang von dem, was sie gerade üben wollen, was sie sich vornehmen, extrem weit runter zum Schrauben und das Ziel sehr niedrigschwellig zu definieren, dass ich weiß, ich habe jetzt heute geübt, ich habe mir 10 Minuten, Viertelstunde, eine halbe Stunde Zeit genommen und das, was ich erreichen wollte, habe ich erreicht und das ist richtig gut. Dann gehe ich mit einem guten Gefühl raus. Wenn ich erwarte, dass ich ein Sticki, das jetzt für 3 Wochen angesetzt ist, dass ich das nach einem Tag kann, dann werde ich unglücklich werden. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt auch für einen Unterricht, dass wir Erwartungshorizonte abgeben. Also wenn zum Beispiel jemand kombinierte Binde-Stoßübungen macht, sage ich, geh mal davon aus, dass das 9 Monate dauert, bis du das richtig gut kannst. Aber du wirst jeden Tag besser werden. Ich setze immer ein bisschen höher an, damit die Erwartung niedriger ist. Und dann haben sie einfach immer Erfolgserlebnis. Dann kommen sie die nächste Woche, das läuft schon ein bisschen besser. Aber sie haben nicht die Erwartungshaltung, das muss jetzt super laufen oder so.
Lernen, wie funktioniert eigentlich Lernen? Weil man lernt was und dann kommt man vorwärts und plötzlich kommt eine Phase, dann geht es nicht mehr gescheit oder es geht vielleicht wieder rückwärts ein Stückchen. Und dann muss man auf dem Niveau wieder weitermachen, jeden Tag. Und plötzlich, über Nacht, macht es einen Sprung. Und es geht auf einmal viel besser. Was passiert da?
Also das, was jetzt du beschrieben hast, das ist ja die subjektive Wahrnehmung von dem Schüler. Dass er sagt, ich habe jetzt das Gefühl, es wird eigentlich gerade schlechter. Obwohl ich was tue, wird es eigentlich schlechter. Ja, zum Beispiel gerade der Vorklaune und der fährt gerade auf den Bundeswettbewerb. Und dann hat er so eine Phase gehabt, wo er gesagt hat, es wird eigentlich schlechter. Das ist aber die subjektive Wahrnehmung. Das sind sogenannte Lernplateaus. Und man kann sich das so vorstellen, das wird der Aggregatwechsel vom Wasser, von Eis zu Wasser. Da ist ja so, wenn Eis wärmer wird, wenn es das misst, du musst dir Energie einstecken, dass das wärmer wird. Und dann bleibt es an einer bestimmten Temperatur stehen und du steckst Energie ein und es wird aber nicht flüssig. Also dieser Aggregatzustandwechsel, auf einmal wird es flüssig, aber du musst vorher Energie einstecken. Und ich sage dann zu den Leuten, wie jetzt zum Beispiel zum Anion sage, das ist der Punkt, wo du dort bleiben musst, weil das unterscheidet die ganz Guten von den Guten. Wenn du diese Langeweile, die du gerade hast, wo jetzt gerade nichts weitergeht, wo es gerade nicht so spannend ist, wo du jetzt keinen super Erfolg feierst, wenn du da dort bleibst, dann wärst du besser. Und auf einmal kommt dann der Punkt, zack, und im nächsten Moment oder 2-3 Wochen später geht es auf einmal wirklich deutlich, deutlich besser.
Jetzt gibt es noch, es gibt ja viele Stolpersteine beim Musiküben, die also am selber rauskommen. Einer davon ist der innere Kritiker. Also wir haben jetzt darüber über Lernplateaus gesprochen, dass es manchmal auch langweilig ist, wenn man stoisch einfach über Tage und Wochen immer das Gleiche üben muss und es geht nicht weiter und plötzlich macht man dann den Sprung, dass man das aushalten muss. Und dann gibt es zum Beispiel auch Sachen wie den inneren Kritiker, der einem immer sagt, mei, das ist aber jetzt noch nichts Gescheites und das ist jetzt noch nichts Gescheites, das musst du vielleicht schon besser machen. Kennst du sowas auch? Der dann eigentlich im Weg steht.
Ja.
Der ist nicht zulässt, diese stoische Gelassenheit, mit der man einfach über Wochen und Monate üben muss, damit es besser wird.
Das kenne ich und da. Also, 2 Sachen dazu. Die erste Sache ist das, wenn ich mit einem Schüler was spiele oder wenn wir einen Vortragsabend haben, sonst, dann nehmen wir das auf. Und dann hören wir uns die Sachen an Und dann gibt es immer eine Reflexion. Und die Frage ist immer die gleiche. Die erste Frage ist, was war gut? Und die zweite Frage ist, was kann ich verbessern? Erstaunlicherweise deren sich die meisten Schüler, wenn es gerade noch nicht lang bei mir sind, mit der ersten Frage unglaublich schwer. Weil die fangen immer mit dem an, was schlecht war. Und das ist, ich sage immer, nein, ich habe nicht gesagt, was war schlecht, sondern ich möchte wissen, was war gut. Und dann stopseln sie umeinander und sagen, war das jetzt alles schlecht oder was? Und dann sagen sie, also die Melodie hat eigentlich passt, die Tonart hat passt. Und Rhythmus, ja, hat auch passt. Ja, wie war es mit den Lautstärken? Ja, da habe ich keinen Unterschied gemacht. Und Artikulation, ja, das habe ich schon gemacht. Und sage ich, ja, da ist ziemlich viel, was gut war. Gell? Und dann können sie sagen, was kann ich verbessern? Was ist zum Verbessern? Das ist die wichtigste Frage. Nicht, was war schlecht, sondern was kann ich verbessern, weil das einfach den Mindset zur Eigenwirksamkeit verändert. Das ist schon mal der erste Punkt, diese Frage immer wieder stoisch zu stellen, was war gut, was kann ich besser machen, weil das mich in die Eigenwirksamkeit bringt. Das Zweite, was ich sehr gern mache, zwar ein bisschen provokativ, aber jetzt heißt es trotzdem. Wir haben für die Leistungsabzeichen müssen die Leute, die da antreten, Tonleitern spielen.
Ja, genau.
Und also, da gibt's so, also da muss man halt eine bestimmte Anzahl an Dur- und Moll-Tonleitern.
Auswendig,
genau. Mhm. Ja. Auch über zwei Oktaven und so beim siebenen Leistungsabzeichen. Und da habe ich Tonleitergruppen. Und einmal in der Woche sind alle Aspiranten, die das machen, spielen dann da die Tonleiter ein.
Wo spielen die diese?
Ich habe WhatsApp-Gruppen.
Ach, in der WhatsApp-Gruppe?
Genau,
da spielen sie rein. Das heißt, der sitzt daheim und einmal in der Woche muss er alle Tonleitern spielen ins WhatsApp rein?
Genau, wo alle anderen auch drin sind.
Tonaufnahme und genau. Die dann in die Gruppen schicken und alle können sie das
anhören? Alle können sie das anhören.
Also da muss man ja richtig quasi, sage ich mal, sich exponieren.
Man muss sich total exponieren. Und exponieren ist auch tatsächlich eine der wichtigsten Sachen, um Lerner mit Lampenfieber umzugehen. Natürlich, also... ganz wichtig ist, was ich dazu sagen muss, ist ein First Take. Also das heißt, die nehmen das auf, alle Tonleitern hintereinander. Und,
die dürfen nicht schneiden?
Nicht schneiden, nichts, sondern die nehmen das auf.
So wie es kommt, so kommt es.
Richtig. Und sie lernen dadurch auch zu der Imperfektion zum Stehen und die auszuhalten. Und es gibt immer Diskussionen, hundertprozentig. Und dann gibt es Diskussionen und dann kommen sie nächste Woche wieder, war nichts aufgenommen. Also wenn das anfängt wieder, die Phase, so im Januar, Februar. Und dann... hockt der halt da und dann sage ich, ja, warum hast du nichts auf? Und dann sagt er, ja, weil ich das nicht möchte, da schaue ich mich. Dann sage ich, gut, dann machen wir jetzt mal was. Dann hole ich die Gruppen raus und dann spule ich ihm eine von den Aufnahmen von der letzten Woche vor. Habe ich zum Beispiel meinen Buben auch mit dem Hans gemacht. Dann sage ich, ja, jetzt hören wir uns das mal an. Und dann haben halt Kickser drin oder vergriffen oder sonst irgendwas, was ja ganz normal ist. Dann habe ich zum Hans gesagt, gell, der spielt richtig schlecht, gell. Gell. Das ist richtig übel, gell? Also furchtbar, das kann man gar nicht anhören, gell? Und dann schaut er mich so und sagt er, Papa, was soll denn das? Was sagst denn du da? Das ist doch gut, was er spielt. Die paar Fehler, die da drin sind, das macht doch überhaupt gar nichts. Dann sage ich, aha, so denkst du alles über das. Und dann sagt er, ja, so denke ich über das. Und sage ich, und wie meinst du, wie die anderen über die Dinger, wenn du da reinspielst, und sagt er, ja, da hast du eigentlich recht. Und das ist immer der Gamechanger. Mhm. Und ich habe bis jetzt in den letzten 10 Jahren immer funktioniert. Und dann spielen die Leute das ein und sind einfach, und das ist jetzt auch der Hack, die sind dann einfach total gnädig mit sich und mit den anderen, weil sie einfach eine Nachsicht haben. Mhm. Und wenn ich lerne mich, den inneren Kritiker zu beruhigen, dann lerne ich, wenn ich andere Leute her und denen zuhöre, das Gute an dem zu hören. Was kann ich gut daraus hören? Was machen die gut? Weil jemanden zu zerlegen, ist unglaublich einfach. Jemanden auseinanderzunehmen und sagen, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Das kann mit mir jeder machen, das kann mit dir jeder machen. Mhm. Aber das Gute, das Kleine groß zu machen, das ist die große Aufgabe von einem Pädagogen, die Leute wirklich zu helfen, dass sie da drauf wachsen und dass sie das Gute an der Sache erkennen.
Mhm. Ich habe dir jetzt so intensiv zugehört, dass mir gar keine Frage mehr einfällt. Nein, was als nächstes noch ansteht für diese Stunde, das war das Thema, das auch viele Eltern natürlich beschäftigt. Nochmal ein bisschen genauer, das sind die Täler und vor allem auch, denke ich mal, am meisten in der Pubertät, oder?
Darf ich gar nicht mal sagen. Also zumindest habe ich die Erfahrung, wenn die Leute in die Pubertät kommen, dann ist es so, dass wir das meistens schon geschafft haben, dass die eine musikalische Heimat gefunden haben.
Musikalische Heimat, was bedeutet das?
Das ist so, tatsächlich so ein Ausdruck, den wir bei uns sehr pflegen. Das heißt, sie haben einmal in der Woche Einzelunterricht, sie haben einmal in der Woche Ensemble, sie spielen am besten in einer Jugendkapelle und spielen vielleicht noch im Landkreis Jugendorchester, das wir im Endranstag haben. Also es heißt, dass sie identifiziert damit sind, dass sie sich selbst als Musiker empfinden. Und wenn sie da in der Gruppe drin sind, dann tragt das unglaublich durch die Pubertät durch. Dann können die Eltern schon spielen, gell? Weil die Pubertät ist dadurch gekennzeichnet, dass die Eltern spielen anfangen. und dann sind die eigentlich gut aufgekommen. Mhm. Das ist dann, das haut gut hin. Was man jetzt in den letzten Jahren schon merkt, das ist, dass das Angebot für junge Menschen einfach immens groß ist, was anders zu machen und tatsächlich auch Sachen sind, wo man nicht durch so viel Täler gehen muss. Und ein Thema ist da auch das Zocken dabei.
Was heißt Zocken?
Computerspielen.
Ach so, ja.
An der PS4 oder was auch immer. Und da müssen wir uns immer wieder ausrichten danach und sagen, wie können wir die Leute bei der Stange halten. Und dann kann man, wenn man mit den Eltern guten Kontakt hat, auch das Gas rausnehmen und sagen, also was ich zum Beispiel gerne mache, dass ich sage, wir machen jetzt den Unterricht einfach mal so, dass du bestimmst, was für Stücke das wir spielen. Nur das, was du merkst. Und dann reflektierst du und sagst, ja, wie war das jetzt? Okay, möchtest du was dran arbeiten? Nein, dann machen wir das nächste Stück, möchtest du was dran arbeiten? Ja, okay, was darfst du denn verbessern? Und so weiter. Das ist dann eher so ein Fragemodus, wo man die Leute bei der Stange hält.
Mhm. Genau. Welche Rolle spielt die Musikrichtung?
Ja, das ist ziemlich wichtig, dass die Kinder was spielen, was wollen. Mhm. Also ich werde einen Volksmusikanten jetzt vom Jazz nicht groß begeistern können. Wobei es da auch schon interessante Parallelen gibt, gell, die auf einmal sagen, das ist ja ganz interessant. Also, ja. Und andersrum genauso. Mhm. Und da ist die Literaturfrage schon gut und da gibt es sehr gute Kompendien, wo dann auch alle Bereiche abdeckt sind. Und da lasse ich die Kinder da tatsächlich dann aussuchen, dass sie immer wieder was haben. Also Hitlisten zum Beispiel, die sie sich aufschreiben, die 10 Stücke, die sie am liebsten spielen. Und dann mache ich mit denen zum Beispiel, wenn sie nicht mehr so motiviert sind, mache ich mit denen mal eine CD, die wir aufnehmen im Unterricht und die dann an Weihnachten der Verwandtschaft schenken können und so weiter. Halt so Sachen zum Auffangen, wenn halt einfach mal eine Talphase da ist. Mhm.
Hans Schmuck von der Musikschule in Grosshaupten. Und dann freuen wir uns auf die nächste Stunde mit dir. Da werden wir unter anderem darüber reden, dass du auch Lehrer bist für Alexandertechnik, Coach für Erwachsene, für Musikkapellen, für Musiklehrer und für Dirigenten. Und das ist auch ein sehr spannendes Thema.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Früh übt sich, was ein Meister werden will. Mit diesem Zitat haben wir die Sendung heute begonnen. Und über das Üben haben wir jetzt schon viel geredet und jetzt reden wir über das Wort früh. Die Frage ist, muss man eigentlich als Kind anfangen mit einem Instrument oder kann man auch als Erwachsener noch ein Instrument lernen? Bringt das überhaupt noch was? Um diese Fragen geht es gleich mit unserem heutigen Gast. Ratschen wir drüber mit dem Musiklehrer und Coach Johann Schmuck von der Musikschule Grassau. Wie lernen Kinder und Jugendliche ein Instrument? Was passiert beim Üben? Darüber haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen, aber es gibt ja nicht nur Kinder und Jugendliche, die ein Instrument lernen, sondern auch Erwachsene. Beziehungsweise es gibt ja Erwachsene, die es gern machen würden, sich aber nicht trauen oder sich nicht die Zeit nehmen oder irgendwelche Bedenken haben. Lieber Hans, ganz einfache Frage. Kann man als Erwachsener noch ein Instrument lernen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ganz sicher, die älteste Schülerin bei uns war Klavierschülerin, die haben mit 92 angefangen.
Nein, jetzt im Ernst.
Ja, wirklich.
Ja, großartig. Ist es als Erwachsener deutlich schwieriger, das ist so ein Spruch, den man oft hört, so wenn man mit Leuten darüber redet, die sagen, ja mei, ich lerne mich nicht mehr so leicht, weil ich bin ja, Kinder lernen sich ja viel leichter, so das kennt man ja so, diesen Spruch. Ist es als Erwachsener tatsächlich schwieriger, ein Instrument zu lernen, wie als Kind oder als Jugendlicher?
Ich würde sagen, es ist anders. Also erst einmal ist es so, dass Leute, die mitten im Leben stehen und sich dazu entscheiden, ein Instrument zu lernen und vor allem die Zeit, die Energie und das Geld in die Hand zu nehmen, um sich dem jetzt zu exponieren, weil das ist ja ein Zusatzding, das sie im Leben machen, die haben ja schon ein ganz anderes Mindsetting, weil sie da hergehen und sagen, ja, ich möchte das jetzt machen, ich möchte Trompeten lernen, Tuba, Horn, was auch immer. Also von dem her haben wir schon mal eine sehr gute Ausgangsbasis. Und die Leute haben auch Strategien. Die haben ja schon Lebenserfahrung und sind da auch realistischer und sehen, wo kann ich das machen, bringe ich das zeitlich unter und so weiter. Und mit denen kann man auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren. Das macht es unglaublich viel einfacher. Die größte Herausforderung mit Erwachsenen, und zwar die allergrößte Herausforderung, ist die Erwartungshaltung. Und das ist für mich als Lehrer die größte Aufgabe, die Leute in der Erwartungshaltung wirklich runterzubringen. weil sie sich sonst dann Erfolg erschweren.
Aber was heißt das in der Erwartungshaltung runterbringen? Welche Erwartungen haben denn die Erwachsenen?
Zum Beispiel, wenn sie jetzt in einem Klassenmusizieren anfangen, früher Erwachsene fangen im Klassenmusizieren an, wir haben ja Klassenmusizieren für Erwachsene, und dann gibt es ein neues Stücke. Die wissen ja, wie das da soll. Sie haben auch oft Aufnahmen dazu, sie wissen, wie es da soll. Mhm. Und dann meinen sie, weil sie wissen, wie es da soll, müssen sie es kennen. Und zwar nicht morgen, sondern gestern am besten. Und das, sagen wir mal, den Erwartungshorizont so abzusticken, dass ich sage, hey, das macht überhaupt nichts aus, wenn du 2 Wochen dafür brauchst. Das ist die größte Aufgabe. Hat tatsächlich auch mit Alexandertechnik zum Teil. Das ist eine Form von Innehalten, dass ich den Wunsch, das sofort kennen zu müssen, einfach erstmal zurückstellen und sage, ich geh in den Prozess und ich kümmere mich darum, ich pflege das wie eine Pflanze jeden Tag ein bisschen und dann wird es schon besser. Und die Schleifen muss man halt ein paar Mal durchlaufen.
Dieses Vertrauen muss man erst lernen.
Vertrauen, ja. Aber es geht halt nicht per Knopfdruck. Und was natürlich bei den Erwachsenen auch nur ein bisschen so raffiniert ist, das ist, dass wir ja in einer Welt leben, wo wir von Musik umgeben sind, die sehr sauber produziert ist und wo man immer so Endergebnisse, CD-Ergebnisse hört.
Die und ja oft eigentlich nicht mehr ehrlich ist.
Ja, oft nicht mehr ehrlich ist, weil da haben auch 20 Takes, bevor sie es dann drin haben.
Und dann wird es nachbearbeitet.
Richtig, genau. Aber das ist dann das, wo sie hören und denken, so müssen sie sein. Aber das ist nicht die Realität. Das muss man halt sehr klar machen.
Und diese Erwartungshaltung, die kann ich mir vorstellen, ist dann auch, wenn jetzt ein Vorspiel ist, ein Klassenvorspiel irgendwo, dass dann die Erwachsenen an sich selber eine sehr hohe Erwartungshaltung haben, auch oft.
Ja.
Und dann gut sein wollen, aber wenn es halt noch nicht so geht.
Genau, und das ist ja meine Aufgabe als Lehrer, dass ich sie in so ein Vorspiel und alle Erwachsenen bei mir deren vorspielen, dass ich sie so hinführe, dass sie was spielen, wo ich weiß, wenn ich jetzt 20-30% abziehe von dem, was sie unter allen Bedingungen abliefern können, dann ist es nur immer gut. Weil meine Aufgabe als Lehrer ist, dass ich dafür sorge, dass der Schüler als Sieger von der Bühne geht. Also er darf nicht als Verlierer von der Bühne gehen. Das kann schon mal unter Umständen passieren. Aber ich muss immer schauen, dass die Leute gute Erfahrungen machen. Das ist ja, liegt an mir, dass ich was aussuche, was ihnen nicht schwer ist. Und wenn ich merke, einer, der schiebt es nicht, dann halte ich ihn auch davor auf und sage, du spielst halt bitte nicht vor, weil ich möchte nicht, dass du eine schlechte Erfahrung machst. Das ist ganz selten der Fall, aber es gibt's. Also von dem her müssen wir die Leute schon schützen und in ihrem Erfolg unterstützen.
Entschuldigung, jetzt habe ich gerade husten müssen. Die Erkältung ist noch nicht ganz weg. Lampenfieber ist ein sehr großes Thema. Du hast einmal einen Lampenfieberkurs gemacht. Was ist ein Lampenfieber eigentlich? Was läuft da ab?
Ja, Lampenfieber ist vor allem eine Projektion, ist eine Sozialphobie, wo ich auf die anderen projiziere und wo ich meine, was die gerade über mich denken, wo ich es besonders gut machen möchte, wo ich ins Publikum reinschaue und wo ich, sage ich mal, wenn es störend ist, auf das, was ich kann, eigentlich nicht zugreifen kann. Also das heißt, ich habe was geübt, ich kann es gut, dann gehe ich auf die Bühne und auf einmal wird der Hals eng, ich kann nicht mehr gut schnaufen, ich kriege einen Blackout vor die Augen im Worst Case.
Feuchte Finger.
Genau, genau. Und das kann man aber lernen, mit Lampenfieber umzugehen. Und zwar ziemlich gut. Und da haben wir einen Lampenfieberkurs gemacht über 6 Monate für Erwachsene. Weil wir haben die 2 Vorspiele gehabt und da hat ein Freund von mir mitgespielt. Und ich weiß, wie gut dass der spielt. Und der ist da wie ein Blärmal in der Sonne eingegangen in dem Vorspiel. Das hat mir richtig leid getan. Und dann haben wir gedacht, das müssen wir wirklich mal bei der Hand nehmen, weil da mehrere Anfragen da waren und da machen wir einen Lampenfieberkurs. Und das hat so ausgeschaut, dass wir uns dann einmal im Monat getroffen haben, auf einer Bühne. Und das ist ganz niedrigschwellig losgegangen, dass die Leute auf die Bühne gehen und erst einmal sich selbst vorstellen und sagen, wer sie sind, was sie spielen, das war die erste Aufgabe. Und dann, dass sie lernen, mit Unperfektionen umzugehen. Das ist echt eine große Herausforderung. Also Perfektion ist ja wirklich die Anleitung zum Unglücklichwerden. Gell?
Also wenn ich auf die Bühne gehe, will ich, dass das perfekt ist.
Willst du?
Nein, es ist nur als Beispiel, okay. Dass man es nur ein bisschen plastischer darstellt. Okay. Aber es wird meistens nicht perfekt. Wie viel Verlust hat man so in der Regel? In Prozente?
Also ich sage immer so zu den Leuten, wenn sie dann vor dem Vorspiel in den Unterricht kommen, sage ich, wie gut fandst du das, was du gerade gespielt hast? Und wenn ich sage, gut, dann sage ich, ja. Und wenn du jetzt 20-30% davon wegrechnest, bist du dann noch zufrieden? Und sagen sie, ja. Und sage ich, wunderbar, dann kannst du auf die Bühne gehen. Weil es ist nicht unter Umständen so, dass ein Ton wegbleibt, dass es nicht sauber intoniert oder sowas, sondern es ist ganz sicher so, dass was passiert. Ganz sicher so. Und es ist ja überhaupt nicht schlimm. Und wenn ich das antizipiere, wenn ich vorausdenke und sage, es darf was passieren, viel wichtiger ist, dass ich, wie ich damit umgehe. Also, ob ich jetzt da hängen bleibe oder ob es weitergeht und ob ich dann weiterspiele, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten für einen Musiker. Und wenn Sie mit dem Mindset auf die Bühne gehen, dann ist alles schon gewonnen. Gell? Sie müssen die Stücke kennen, ist klar, ist langfristige Vorbereitung. Aber dann darf was passieren und dann haut es auch in 98% der Fälle sehr gut hin.
Und dieser Lampenfieberkurs ist dann so gewesen, dass die halt immer wieder auf die Bühne gegangen sind und dann auch vorgespielt haben, ja, dass sie sich an diese Situation auch gewohnen, dass sie das aushalten, wenn es nicht perfekt ist, oder?
Ja, und wir haben auch parallel dazu eine WhatsApp-Gruppe gehabt, wo sie auch Stücke, also Videos eingestellt haben. Das ist natürlich immer im Vertrauen. Und da ist ja, da weiß ja jeder vom anderen, der ja die gleiche Herausforderung hat. Und die haben sich halt dann gegenseitig in der Spirale nach oben befördert. Die haben geschrieben, super und total gut und so weiter. Und es hat die Leute so gut getan, wenn sie auf Nacht mal heimgekommen sind, miert waren und das unter schlechte Umstände gemacht haben und eingestellt haben. Das hat eine wahnsinnig gut getan, weil sie gemerkt haben, es passiert nichts. Und es wird trotzdem akzeptiert. Und so lernt man einfach eine gewisse Resilienz auch mit der Tagesform umzugehen. Gell?
Inwieweit ist man als Musiklehrer, also die Frage erübrigt sich eigentlich, aber inwieweit siehst du selber, sagen wir es mal so, inwieweit siehst du selber auch als Psychologe? Weil du musst ja dermaßen in die Schüler rein denken, weil jeder ist anders und du musst sie durchführen durch das Ganze.
Ja, also als Psychologe da würde ich mich auf keinen Fall bezeichnen, weil ich natürlich nicht die Ausbildung dazu habe. Aber ich würde sagen, als Begleiter sehe ich mich auf jeden Fall für viele Prozesse, die ja außerhalb von der Musik dann relevant sind.
Das meine ich
aber, ja. Ja, und wir haben ja eine Riesenchance in der Musik, weil wir erstens mal Einzelunterricht haben oder kleinen Gruppenunterricht und wir haben ja keine Schutzbefohlenen, sondern die Leute kommen ja freiwillig. Das ist das Zweite. Und da kann ich einfach wahnsinnig viel droppen lassen und die Leute mitgeben für ein Erleben, was ihnen wahnsinnig viel bringt, egal ob sie Musiker werden oder nicht. Aber das ist ein Riesenpotenzial, zumal aus der Lernpsychologie. Alles, was mit Emotionen verbunden ist beim Lernen, kommt ins Langzeitgedächtnis. Und Musik ist ja wahnsinnig emotional. Wenn Sie über dieses Medium, diese Skills lernen, dann können Sie ein ganzes Leben davon profitieren.
Auch in andere Bereiche.
Natürlich auch in andere Bereiche.
Ja, genau. Im Sport, in der Arbeit, in der Schule.
In der Schule, in der Familie, in Auseinandersetzungen mit schwierigen Situationen, da lernen Sie, glaube ich, ziemlich viel.
Du hast vor einigen Jahren eine Erwachsenenbläserklasse gegründet. Wir waren ja bei den Erwachsenen. Wie funktioniert das? Also vielleicht kannst du kurz erklären, was eine Bläserklasse eigentlich ist.
Also das Bläserklassenkonzept gibt es schon einige Jahrzehnte bei uns. Und das Schöne daran ist, dass man diese Peer-Group-Energie da nimmt. Das heißt, die Leute lernen von der ersten Stunde weg miteinander in der Klasse, in der Gruppe komplett. Also ich habe Blasmusik, damals war Schlagzeuger, Tuba, Posaun, Klarinetten, Flöten, Trompeten, Flügel, alles dabei. Da wird vorher geschnuppert und dann kriegen die ein Instrument gestellt. Und dann fängt man miteinander an und man hat gleichzeitig einmal in der Woche Einzelunterricht beim Instrumentallehrer von der Musikschule. So hat es angefangen. Der Gesamtkontext war der, dass Staudach-Egerndach zu unserer Musikschule dazugekommen ist, als Zweigstelle. Und der Bürgermeister Le Pertlhans hat gesagt, ja, meine Bedingung oder mein Wunsch ist, dass wir eine Blasmusik kriegen. Genau. Und dann haben wir gesagt, ja, wir gründen mal eine Blasmusik, die kannst du nicht aus dem Boden stampfen, machen wir ein Bläserglas für Erwachsene. Das war 2016. Und da haben sie da tatsächlich dann 16 Leute angemeldet. Und die waren mit sehr viel Engagement dabei, so dass man nach zwei Jahren, was die Bläserklasse dauert, dann tatsächlich mit einer Musikkapelle auf Jugendkapellenniveau gestartet sind. Und diese Kapelle ist weiterhin gewachsen. Es hat jeder das Bronze- Leistungsabzeichen gemacht. Das ist weiterhin gewachsen. Es ist eine richtige gestandene Kapelle, die Termine im Ort bespult, die marschieren, die beim Gaufest dabei sind. Mhm. Also eine richtige Erfolgsgeschichte in Staudach-Egerndach.
Unser heutiger Gast ist der Hans Schmuck. Er ist Posaunist, er ist Musiklehrer an der Musikschule in Grassau in Oberbayern. Und nebenbei ist er auch Lehrer für Alexandertechnik. Das kennt jetzt nicht jeder. Schmuck, was ist Alexandertechnik?
Die Frage ist eine der schwierigsten Fragen, die ich immer wieder gestellt kriege, aber ich erzähle es eigentlich ganz gern an meiner eigenen Geschichte. Ich habe Anfang der 2000er in Minga studiert. Habe am Anfang Medizin studiert und Musik dann parallel. Und das ist mir dann doch zu laut geworden. und habe dann Medizin schweren Herzens sein lassen, weil einfach bei der Musik mein Herz hingelegen ist. Und dann war ich aber in der Musik Vollgas dabei. Und ich war immer schon engagiert. Ich war ungewöhnlich für Musiker immer einer von den Ersten in der Früh in der Hochschule. Und ich habe geübt bis zum Umfallen. Also ich habe mich wirklich voll reingehaut. Das Problem war allerdings, dass ich nicht besser geworden bin. Also der Wille war da und auch das Engagement, aber irgendwie habe ich die PS nicht auf die Schiene gebracht. Und dann hat es da Alexandertechnik-Unterricht gegeben. An der Hochschule, da habe ich mich angemeldet, da habe ich erst einmal ein Jahr lang gar keinen Platz gekriegt. Und dann, wo ich einen Platz gekriegt habe, hat mich der damalige Lehrer, der Alexander Herrmann, hat mich angerufen und gesagt, auf Nacht, du hast Zeit bis morgen in der Früh, ob du den Unterricht haben möchtest, sonst warten 20 andere. Und dann habe ich ihn gleich angerufen und dann bin ich hier zu dem Unterricht und das war für mich wie eine Offenbarung. Ich habe nicht gewusst, was mit mir passiert ist. Ich bin rausgegangen von dem Unterricht in Schwabing. Und das hat tatsächlich mein Leben verändert, weil ich da Erfahrung gemacht habe, mit wie viel Leichtigkeit ich die gleichen Sachen machen kann, ohne dass ich mich so verbirge dabei. Und das hat mich so interessiert, dass ich meine Diplomarbeit in London dann drüber geschrieben habe. Und danach habe ich mir gedacht, naja, ich möchte es auch unbedingt studieren. Das ist ein Studium, ein dreijähriges Studium in 9 Trimester. Und war dann da in München, in Wien auch und in London. Und habe die Ausbildung zum Lehrer der Alexandertechnik gemacht.
Also mit dir ist was passiert, schon nach dieser ersten Stunde, die du selber genommen hast.
Ja.
Kann man das noch ein bisschen konkreter fassen, dass man es ein bisschen besser versteht?
Also ich habe mich unglaublich leicht gefühlt.
Leicht?
Ja, leicht, groß. Und ich habe mir gedacht, mit wie wenig Aufwand, dass ich durch die Stadt marschieren kann. Und auch mit wie wenig Aufwand, dass ich Posaunen halten und springen kann. Also das war tatsächlich erstaunlich, dass ich mit weniger Aufwand mehr erreicht habe. Dass ich mich nicht verbogen habe bei dem, was ich dann gemacht habe.
Das heißt, da ist jetzt dann, es ist um Körperhaltung gegangen.
Es ist, meint man zuerst mal, dass es um Körperhaltung, aber es geht, der Ursprung ist erst einmal im Denker. Genau, also was für ein Mindsetting, das ich habe und ob ich lerne, auf Reize aus der Umgebung oder von mir selber sofort zum Reagieren in gewohnte Muster, wo ich meine, dass ich es ganz gut machen möchte und wo ich mich dann verbirge, wo ich zum Beispiel das Knackfest mache, wo ich die Schultern aufziehe oder wo ich die Hand ganz fest nehme beim Posaunenspielen oder ob ich das mit einer Länge und mit einer Weite machen kann, dass ich am Bauch habe ich Schnauf, dass ich am Bauch loslasse beim Einatmen und dass ich an dem Moment, wo ich Kraft brauche, an der richtigen Stelle auch die Kraft hernehmen. Mhm. Zum Beispiel, um es konkret zu sagen, dass ich beim Spulen nicht Schultern aufziehe.
Genau. Mhm. Gerade beim Musikstudieren sind wir ja im Hochleistungsbereich, wo es die Leute da jeden Tag üben und leisten müssen, wo dann also Verkrampfungen entstehen oder wo man unbewusst dann Fehlhaltungen einnimmt oder einfach verkrampft. Wie du sagst, Schultern aufziehen, fester Nacken und so weiter. Und dann beim Bläser zum Beispiel, wenn der Nacken fest ist oder die Nackenmuskulatur, dann geht es nicht mehr gescheit.
Also beim Bläser ist es ja klassisch, man hat da den Muskel, der den Unterkiefer auf bewegt, den Masseter, und ist einer von den stärksten Muskeln im Körper. Und wenn ich was besonders gut machen möchte, verbissen das machen möchte zum Beispiel, dann geht der Unterkiefer auf und was passiert ist, das ist, dass die Zahnl so weit übereinander sind, dass keine Luft mehr rauskommt. Das ist natürlich eine Katastrophe für einen Bläser. Gell? Ja. Also und so kann man in Alexandertechnik zum Lernen da weit, um offen zu bleiben und zu erkennen, auf was reagiere ich eigentlich. Was ist denn das, was jetzt da ist, dass ich da so drauf reagiere und die Luft nicht mehr wegbringe zum Beispiel? Wer ist die Kausalität? Es ist also kein Voodoo, sondern es ist immer kausal. Es hat Ursache und Wirkung und ich lerne immer besser mit diesen Reizen aus der Umgebung oder von mir umzugehen.
Das heißt, das ist auch ein Bewusstwerdungsprozess.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wenn man es von der Seite aufzieht, was bringt man die Alexandertechnik, dann würde ich sagen, das hat was mit Selbstbewusstsein und zwar Selbstbewusstsein im ursprünglichen Sinne des Wortes zum tun, dass ich mir selbstbewusst bin, was ich eigentlich da tue. Auf was reagiere ich und wie reagiere ich drauf. Also, und das ist ein sehr wertvoller Prozess. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man so einen Bewusstwerdungsprozess einsetzt, jetzt am Instrument, dass das dann nicht beim Instrument bleibt, weil es ja die ganze Person betrifft dann in andere Bereiche, oder?
Also es ist tatsächlich so, dass ich sagen darf, also wenn zu mir jemand im Alexanderunterricht kommt, in Einzelunterricht, dann versuche ich die Leute erstmal diese Prinzipien der Alexandertechnik über die Peripherie beizubringen. Über ganz normale Alltagsdinge wie Aufstehen, Hinsitzen, Zähneputzen, Autofahren, am Computer arbeiten. Also Sachen, die jetzt halt nicht so emotional so stark verbunden sind, weil mit starken Emotionen sind ja immer starke Gewohnheiten verbunden. Also ich würde jetzt mit jemandem nicht daran arbeiten, dass er das nächste Probespiel gewinnt, weil der ist der Reiz voll stark, weil da die Gewohnheiten so stark sind. Aber du kannst es so nehmen, wenn du beim Zähneputzen deinen Nacken freilässt und dein Zahnbürstler so nimmst, dass es wirklich frei auf der Hand drauf liegt, dann kannst du sicher deinen Bogenstrich auch verändern. Also
ein Geiger zum Beispiel.
Ein Geiger zum Beispiel, ja. Genau. Und also was du in einer Sache machst, machst du in alle Sachen. Mhm. So sagt man im Englischen. What you do in anything is what you do in everything. Und so ist es, kannst du in die peripheren Sachen, wo es dir leichter fällt zum Reagieren, kannst du deine Gewohnheiten ändern. Und so komme ich über die Peripherie dann direkt zum Zentrum und dann auch zur Musik.
Wie hat das dein Leben verändert, Thomas? Weißt du heute ein anderer, wenn du die Alexandertechnik nicht gehabt hättest?
Hundertprozentig. Ja. Also mein damaliger Mentor und Lehrer, der Hans-Josef Kumpa, hat gesagt, wenn ich die Alexandertechnik-Ausbildung nicht gemacht hätte, hätte ich mich wahrscheinlich zerrennt. Mit meinem Ehrgeiz und mit dem allen, was ich möchte. Und ich habe da dann ziemlich gut gelernt, mit meiner Kraft da umzugehen und vorausschauend zum Arbeiten und zum Schauen, dass ich die PS auf die Straße bringe, mit dem Aufwand, den ich einstecke.
Du gibst Alexandertechnik-Unterricht, hast du schon erzählt, und unter anderem beim Salzburger Blasmusikverband für Dirigenten.
Genau.
Was können Dirigenten bei dir lernen über die Alexandertechnik?
Also, wie ich vorher schon gesagt habe, beim Salzburger Blasmusikverband, die haben eine dreijährige Ausbildung zum Dirigenten. Und die Zusammenarbeit mit Roman Gruber da, die ist hervorragend, der ist total zukunftsorientiert und lässt einfach andere Sachen zu. Die haben ein super Handwerk, wo sie die Leute ausbilden. Und es ist ja so, ich kann das an einer Geschichte erzählen. Ein ehemaliger Schüler von mir, ein Freund, der Kapellner Andreas, der hat nach dem Posaunenstudium dann auch noch Blasorchesterdirigat studiert am Mozarteum. Und da war dann das Abschlusskonzert mit der Salzburger Militärmusik und da haben 8 Dirigenten und Dirigentinnen dirigiert. Und ich habe mich ganz vorne reingeguckt und es war ja das gleiche Orchester bei 8 Leuten. Mhm. Und allein, wie die Leute eingegangen sind, auf die Bühne gegangen sind, sie verbeugt haben und eingeatmet haben vor dem ersten Ton, hast du gemerkt, das wird jetzt ein ganz anderes Erlebnis werden. Das Orchester hat jedes Mal anders gelungen. Die waren anders beieinander. Ich habe die Leute genau beobachtet. Die haben Sachen komplett unterschiedlich gemacht. Und das hat mit dem Dirigenten zum tun. Und das hat mit der Art und Weise zum tun, wie der Dirigent mit sich selber umgeht. Das heißt, man hat genau gemerkt, ob zum Beispiel jemand auf der Flucht war oder ob er sich Zeit lassen hat für das Ganze. Ob er das ausgehalten hat, sich jetzt Zeit zu nehmen, die Spannung aufzubauen und dann erst einen Einsatz zu geben. Wie er geatmet hat, also wie ein Dirigent atmet, aber so atmet, dass er das Orchester mitnehmen kann, produziert einen ganz anderen Klang. Und das ist total interessant, die Leute für das aufmerksam zu machen, weil das Handwerk ist das eine, aber der Selbstgebrauch, mit sich selbst umzugehen auf der Bühne und in der Vorbereitung, in die Proben, das ist ein ganz entscheidender Punkt dafür, wie gut das Orchester zusammenarbeitet und wie gut es klingt. Mhm.
Welche Rückmeldungen kriegst du dann von Dirigenten, die mit dir arbeiten und dann sich Gedanken machen und plötzlich sich selber anders wahrnehmen und vielleicht Kleinigkeiten verändern können?
Also ich glaube, dass das Feedback aus diesen Kursen sehr gut ist, weil sie holen mich nach wie vor. Und ich glaube, dass ich Themen einfach ganz anders adressieren kann, immer einen ganz anderen Weg. Mhm. Über Denkstrukturen, die Teilnehmer vorher nicht so kennt haben. Mhm. Und auch diese Selbstreflexion tut ihnen total gut. Wir machen dann immer Feedback-Gespräche in der ganzen Runde, wo wieder die Frage ist, war jetzt gut, was kann ich verbessern? Und das ist immer in einem sehr wohlwollenden, respektvollen Umgangton, auch wenn schwierige Situationen sind, da kommen wir immer sehr gut raus, weil ich einfach da eine Rolle habe, wo ich als Externer dazukomme und einfach Impulse setzen kann, die ich als Interner nicht setzen kann. Gell?
Genau, das geht der Externe viel besser.
Genau, ja. Und diese Rolle, die liebe ich, die ist total gut. Mhm.
Die ist auch effektiv.
Ja, genau.
Ein Schüler von dir, der bei dir Alexandertechnik gelernt hat, ist ein bekannter Volksmusikant, nämlich der Peter Moser aus Alpbach in Tirol.
Ja, servus Peter.
Von der Tiroler Kirchtagmusik und von den Alpbacher Bläser. Wann ist der Peter zu dir in der Alexandertechnik gekommen?
Also es war ungefähr vor 10 Jahren. Wir haben uns ja über Edelmann-Kalli kennengelernt.
Ja.
Ja. Und da ist der Peter hat gesagt, du, das möchte ich wissen, weil er ist ein interessierter Mensch. Da komme ich vorbei.
Da war er aber schon 80.
Ja. Genau. Ja, aber du weißt ja, wie der Peter ist, gell? Ja. Er möchte, ist immer auf zu neuen Ufern und ist immer interessiert und das ist ja wirklich ganz klasse gewesen, mit dem Peter zum Arbeiten.
Mhm, das glaube ich. Also Alexandertechnik ist auch für jedes Alter
tatsächlich
geeignet.
Ja. Tatsächlich, ja.
Habe die Ehre, 11:36 Uhr, die Zeit verfliegt, das ist wieder hochinteressant heute. Und im Moment reden wir gerade über Alexandertechnik für alle, die sich gerade zugeschaltet haben. Unser heutiger Gast, Musiklehrer in der Musikschule Grassau und auch Lehrer für Alexandertechnik. Hans, welche Effekte merkst du bei den Schülerinnen und Schülern, wenn die bei dir in der Alexandertechnik sind? Oder beziehungsweise, was melden die zurück?
Ja, es ist immer interessant, wenn man was unterrichtet, es ist ja schon ein bisschen eine stille Post, dass man, was die Leute mitnehmen, weil du sagst ja was und die Leute nehmen sich ja immer Sachen mit, die du gar nicht weißt, ja, was sie dann in ihrem Leben mit einbauen. Und deswegen habe ich bei ihnen mal eine Umfrage gemacht und da hätte ich ein paar Aussagen dabei und wenn es für die passt, hätte ich einfach ein paar vorlesen, weil das ist ja interessant, was die sagen. Mhm. Also der Wolfi hat zum Beispiel gesagt, während meines Studiums an der Musikhochschule in München habe ich in den ersten beiden Semestern die stärkste und größte Krise in meinem Berufsleben gehabt. Das Ergebnis meiner Überlegung war, ich musste mir Hilfe von außen suchen, die nicht auf den Unterricht für Posaune bezogen ist. Bei der Suche bin ich auf die Alexandertechnik gestoßen und habe in München Schwabing regelmäßig Unterricht genommen. Die Alexandertechnik war einer der Bereiche, die bei mir maßgeblich zu einer Wiederauferstehung als Posaunist geführt haben und mich außerdem für den Beruf des Musiklehrers motiviert hat, denn es geht nicht um lange oder kurze oder hohe oder tiefe Töne beim Musizieren, sondern um den Selbstgebrauch.
Also der Wolfi, das ist der Wolfgang Diem, der Musikschulleiter von Grassau.
Ganz genau.
Er hat da beschrieben, dass er am Anfang von seinem Studium eine richtige Krise gehabt hat.
Ja.
Und durch die Alexandertechnik wieder rausgekommen ist.
Ja, ganz genau. Aha. Und deswegen, über ihn habe ich es ja auch kennengelernt. Mhm. Da ist das Wort erstmal gefallen, aber wo ich den Unterricht genommen habe, war das eigentlich so ein Standardwort. Und im Studium bin ich aber erst dazu gekommen. Mhm. Die Sigi schreibt, es vergeht kein Unterrichtstag, an dem ich nicht mindestens ein Prinzip der Alexandertechnik anwenden würde. Die Ramona ist Beleuchterin im Prinze, die sagt, die Alexandertechnik wirkt auf mich aufrichtigend, also aufrichtend, und dass sie aufrichtig mit sich selber ist. Und viele andere Rückmeldungen habe ich noch gekriegt.
Ja.
Das ist immer sehr unterschiedlich, aber die Leute verstehen es auf jeden Fall nicht als eine Disziplin per se, sondern als ein Werkzeug für ein Alltagsleben.
Fürs Leben.
Genau, ganz genau.
Warum heißt das eigentlich Alexandertechnik?
Das kommt vom Friedrich Matthias Alexander, der bis 1955 in London gelebt hat, Australier, der ihm diese Technik entwickelt hat, weil er selber einen Leidensdruck gehabt hat. Er war Schauspieler und hat vor großen Sälen rezitiert, Shakespeare. Und dann ist er aber heiser geworden und hat so einen Husten gehabt, wie du heute. Und dann ist er dann in die Knie gegangen, weil er sich nicht zu helfen gewusst hat. Und dann hat er sich in langer Arbeit von Spielgluchten und geschaut, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt was gut machen möchte. Wenn ich zum Reno fange, dann hat er gemerkt, dass er sich einfach verbirgt und auf dem Hals aufgedruckt und hat diese Gewohnheiten versucht zu verändern. Hat dann eben diese Technik entwickelt, wo es ums Innehalten nicht sofort reagieren und sich eine Richtung geben, lang bleiben bei dem, was man dort geht. Und hat dann diese Technik eben entwickelt, ist wieder auf die Bühne und dann sind erst die anderen Schauspieler gekommen und gesagt, wie hast du das gemacht? Du warst doch eigentlich total kaputt und dir ist doch nicht gut gegangen, kannst du uns das zeigen? Und darauf hat er angefangen, diese Technik zu unterrichten und ein Ausbildungssystem zu bringen. Und seitdem hat sich das dann über die ganze Welt verbreitet und in verschiedene Gesellschaften, wo die Ausbildung auch tatsächlich zertifiziert und festgelegt ist.
Ach, da gibt es richtige Zertifikate
dafür? Ja, genau. Also zu meiner Zeit war das nur, man muss mindestens 1600 Unterrichtsstunden haben und bestimmte Bereiche durchlaufen. Es gibt dann auch immer nur einen Prüfer oder so jemand, der das Ganze betrachtet von außen, schaut es so aus, es ist ein sehr fundiertes Ausbildungssystem.
Wie viele Schüler hast du da?
Alexandertechnik,
ja,
habe ich aktuell so um die 10. Mhm. Wobei es auch da so ist, dass das natürlich immer in Unterricht dauernd mit einfließt.
Ja.
Wobei ich das Wort Alexandertechnik so gut wie nie verwende im Musikunterricht. Mhm. Sondern eher durch das, wie ich die Sachen transportiere und wie ich sage. Wie ich zum Beispiel auf Fehler reagiere. Genau. Mhm.
Wie reagierst du auf Fehler?
Naja, ich frage mich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann, aber ich tue mich sicher nicht ärgern. Mhm. Ich mache sogar absichtlich mit den Schülern Spiele, wo ich falsch spiele und wo sie dann rausfinden müssen, wo der Fehler war. Und da haben die eine Mordsgau, die müssten dann laut schreien, stopp, 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 das stimmt nicht, du hast nur eins gespielt und KI. Also ich versuche wirklich eine komplett andere Fehlerkultur zu entwickeln. Mhm. Ich mache so eine Theoriekurse so, dass ich absichtlich Schmarrn erzähle. Wirklich so. Und die sind am Anfang immer irritiert. Mhm. Weil ich gesagt habe, glaubt ihr, kein Lehrer was? Ihr müsst selbstständig mitdenken. Und dann ist das Easter Egg, Ostereier suchen und dann haben sie mal eine Mordsgaudi dabei, wenn ich einen Schmarrn erzähle, die sitzen dann ab der zweiten Stunde alle auf der Stuhlkante und hören mir genau zu, was ich sage. Sagen, stopp, falsch, schon wieder falsch. Aber das entlastet die Teilnehmer da.
Ja. Genau. Wie wichtig ist der Humor im Unterricht?
Der Humor, was meinst du damit genau?
Also, wie soll ich sagen, die gute Arbeit, dass man einmal lacht.
Ja, wir lachen voll. Also, wir haben eine ziemliche Gaudi. Was mir am besten gefällt, ein paar so junge Dirndl, die total renitent sind und die dann richtig diskutieren angefangen. Und das finde ich so richtig lustig. Das macht man eine sehende Gaudi. Und wenn man dem ein Forum bietet, was ich sage, ja, ja, es ist wie ein Theater. Und dann, wenn ich aber dem einen Raum gebe und dann aber wieder voll an der Sache, aber sind sie auch voll dabei. Mhm. Also total auf der Stuhlkante. Mhm.
Genau. Jetzt machst du außerhalb von der Musikschule, außerhalb von dem Alexander-Technik-Unterricht mit Einzelunterricht, auch noch was weiteres, nämlich du übertragst das Ganze noch in die, ja, wie soll ich sagen, in ein Coaching für Firmen.
Ganz genau.
Das habt ihr jetzt irgendwie gerade angefangen.
Also ich biete schon seit Jahrzehnten eine Fortbildung für Firmen, Banken und Versicherungen an und auch für allgemeinbildende Schulen. Aber der Sebastian Denzler und ich, der Leiter von dem jüngst gegründeten Orchester von der Klangfabrik ist, wir kennen uns auch schon lange und wir haben diese Prinzipien von der Alexander-Technik jetzt tatsächlich in ein Konzept gebracht, das heißt Culture Engineering. Und wir bieten es aktuell schon für Firmen, Versicherungen, Banken, Firmen jeder Art, um diese Prinzipien nicht sofort zum Reagieren, zuzuhören, Zeit zum haben, also ein ganz zentraler Punkt der Alexander-Technik, Zeit zu haben für das, was ich gerade tue, in Unternehmen reinzubringen und über einen anderen Wertekanon sozusagen die Firma von einer anderen Seite her zu entwickeln, dass mir auch das Potenzial der Mitarbeiter und jeder Mitarbeiter kommt was Spezielles, ganz Besonderes. Und wenn man dem einen Raum gibt, kann man so eine ganz andere Firmenentität gründen. Und das ist halt wie in einem Orchester auch. Wenn ich jeden Einzelnen ernst nehme und wenn ich jeden Einzelnen einen Raum gebe, dann habe ich einen ganz anderen Output, als wenn die Leute Dienst nach Vorschrift machen.
Mhm. Genau. Sehr interessant. Weil du gerade geredet hast vom Zeit haben, also das, was du jetzt machst, da frage ich mich schon, wann du eigentlich nur für irgendwas Zeit hast. Was machst du jetzt? Du tust, also haben wir ja schon gesagt, bist Musiklehrer, Alexander-Techniklehrer, Coach, dann spielst du noch in verschiedenen Ensembles mit, dann tust du noch Rennradl fahren, Gleitschirmfliegen, Bergsteigen, Skifahren und mit Sicherheit noch einiges, was wir jetzt nicht wissen. Aber wie schafft man sowas? Du bist auch ein Familienvater nebenbei.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch der erste und wichtigste Punkt. Also ich sage aber so, wenn man am Lärm interessiert ist, dann hat man sicher eine To-Do-Liste, die voll bleibt, bis man die Radieserl von unten sieht. Ist ganz sicher so.
Wenn man interessierter Mensch ist.
Wenn man interessierter Mensch ist.
Bleibt ja. Man bis zum Lebensende eigentlich interessiert, gell?
Genau, und die To-Do-Listen werden immer vorher sein, als was ich machen kann. Das heißt, also ich tue priorisieren. Und wir haben einen sehr gut strukturierten Kalender, wo tatsächlich auch alle Sachen drinstehen. Also ich stehe da, als ein Beispiel, mit meiner Frau habe ich einmal in der Woche, jede Woche einen Termin, am Donnerstagvormittag sehen uns wir einfach 4 Stunden. Das ist einfach gesetzt und das findet in 9 von 10 Mal statt. Und mit dem Hansi genauso. Und mit
weil der Frau Familie. Ist ja Architektin, die ist ja voll berufstätig.
Ja, genau, und die arbeitet mehr als einen vollen Beruf. Und da muss man natürlich schauen, dass die Familie jetzt kurz kommt, aber wir planen das. Das steht im Kalender drin. Und das ist total wichtig, die Struktur, weil ohne die Struktur könnten wir das Ganze nicht wuppen. Und regelmäßige Zeiträume, wo wir uns darüber austauschen, wo wir Platz haben, miteinander zum Reden und wo die Sachen, die mir am wichtigsten sind, Punkt 1 bis 10, wo die halt einen Platz haben. Und es ist halt dann einfach so, dass Sachen einfach auch unten ausfallen. Und wenn einfach was zu viel ist, dann ist es zu viel und dann muss ich so ehrlich mit mir selber sein und das einfach rausschmeißen. Gell? Weil sonst, wie gesagt, dann da renne ich mich. Weil der entscheidende Punkt, der dann drauf klappt, ist der Schlaf. Ja. Und der Schlaf ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn der zu wenig ist, dann geht alles in die Knie und wird alles schlechter.
Das ist interessant. Mhm. Also du pflegst deinen Schlaf.
Ich pflege meinen Schlaf.
Du passt drauf
auf. Ja, tatsächlich. Ja. Du kennst ja den Witz, warum der gemeine Musiker schon um 7:30 spätestens aufstehen muss. Nein. Weil um 8 der Aldi zumacht.
Wir haben heute sehr viel gelernt von dir, was man alles machen kann im Musikunterricht. Und eine gute Bekannte und super Musiklehrerin hat uns geschrieben, die Anita Staltmeier, dass es so interessant ist. Und jetzt ist die Frage, gibst du dein Wissen auch an andere Musiklehrerinnen und Lehrer weiter?
Ja, das mache ich sehr gern. Und der Workshop #326, der wird im nächsten Schuljahr zum ersten Mal tatsächlich auch über die Wolfgang Sawallisch Stiftung aufgesetzt. Andreas Baumgartner und ich haben zusammen da entschieden, dass wir eine pädagogische Linie aufbauen in der Sawallisch Stiftung, die bei uns ja direkt in Grassau ist.
Mhm. Die Wolfgang Sawallisch war ein großer Dirigent, der in Grassau gelebt hat. Der hat sich eine Villa gebaut.
Genau.
Wann war das, in die 50er, 60er oder so?
Ja, genau, sein Rückzugsort war das von der Weltgeschichte.
Genau. Und hat sich dann aber in diesem Ort, den er wahrscheinlich so geliebt hat, dann auch engagiert und hat eine Stiftung gegründet oder gründen lassen.
Er hat sein komplettes Eigentum und die ganzen Werte, die er gehabt hat, dieser Stiftung überschrieben. Und die ist einerseits international tätig, also sie machen 70 Meisterkurse über das ganze Jahr und machen 40 Konzerte mit internationalem Publikum. Das ist wirklich Wahnsinn. Und dann ist die Stiftung dafür auch da, dass sie Begabtenförderung in der Musikschule Grassau macht, wo wir wieder zurückkommen auf das mit Jugend musiziert und auf begabten Ensembleförderung, das ja nicht möglich war, wenn das nur über die staatlichen Mittel laufen würde. Der Gemeinde konnte es nicht stimmen. Mhm. Und die staatlichen Mittel sind in Bayern ja viel niedriger, als das jetzt in Österreich zum Beispiel ist.
Ja, leider.
Und, aber die Sawallisch-Stiftung baut eben da auch jetzt eine pädagogische Schiene auf. Und da gibt es den Workshop #326 ab Herbst. Das ist ein Workshop mit 3 Modulen. Weil meine Erfahrung ist, dass ein Workshop an einem Tag schön ist, aber da bleibt nichts Nachhaltiges picken. Und ich glaube, dass es viel besser ist, wenn man sich über halbes Jahr regelmäßig sieht. Und dann ist es ein Online-Modul dabei, wo man sich hört und wo man Feedback kriegt und das in den Alltag mit einbauen kann. Das ist ein nachhaltigeres Konzept meiner Meinung nach und das bietet man da über die Sawallisch-Stiftung an.
Das heißt, Musiklehrerinnen, Musiklehrer, Ensembleleiter, was können die da lernen? Das nur kurz ansprechen.
Also, jeder hat ja so seinen eigenen Stil und hat so seine eigenen super Fähigkeiten, wie er Musikunterricht macht. Ich glaube, was meine große Fähigkeit ist, dass ich die Leute zeigen kann, wie ich die 326 Tage vom Jahr so gestalten kann, dass die Schüler daheim einfach dieses Potenzial von 9 Zehntel nutzen und mehrere daheim deren. Und dieses Prozedere, wie man das unterstützen kann, das können sie da lernen. Mit ganz vielen Modulen, wo es um Übestrategien, um Üben im Unterricht geht, um Umgang, wie ich vorher erklärt habe, mit so WhatsApp-Gruppen und wie man die Leute abholen kann, dass sie daheim sozusagen noch mehr Output für den Musikunterricht kreieren. Das können sie da lernen.
Ganz, ganz spannend. Die Zeit verfliegt ohne Ende. Lieber Schmucke, eine Frage ist noch übrig geblieben. Die haben wir auf dem Weg vergessen, weil es so interessant war. Üben ist wichtig an den 326 Tagen bei den Kindern. Und im Unterbewusstsein arbeitet das Gehirn ja auch zusätzlich immer weiter.
Ja.
Mhm. Das wollte ich dich noch fragen.
Vielleicht kann man es auch so sagen über einen Ohrwurm, gell?
Genau.
Ja. Also, ich sage es mal so, wenn ich mäßig und regelmäßig übe, dann habe ich die Sachen auch irgendwann, arbeiten die mir weiter und ich singe das dann zum Beispiel. Der Hans-Armin zum Beispiel, was gern spielt, also der singt halt dann, den Lippei haben sie jetzt am Volksmusikwettbewerb gespielt, den singt er halt dann die ganze Zeit, gell? Und rennt damit umeinander. Also es ist so in dem Tagesbewusstsein dabei. Das heißt also, in den Phasen, wo die Leute nicht üben, aber trotzdem was weiter.
Damit, mit diesem Impuls, gehen wir aus der Sendung. Alle, die ein Instrument spielen, alle, die Kinder haben und Jugendliche, die Instrumente spielen, wichtig ist, jeden Tag üben, nicht einmal 3 Stunden, sondern jeden Tag 5 Minuten, mindestens. Die Regelmäßigkeit macht es aus. Und viele werden sich diese Sendung mit Sicherheit nochmal nachhören, um alles zu verstehen und aufnehmen zu können. Lieber Schmucke, weil es ganz schön dicht war, aber es war hochinteressant. Und darum haben wir es heute so dicht auch gemacht, weil du so viel zum Sagen hast und so viel Erfahrung hast und so viel Wissen heute transportieren können hast. Und das war großartig. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Vielen Dank, Andal.
Alles Gute. Pfiat dich.